Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur und Naturschutzthemen. Das war ein Rotmilan, ein ziemlich großer Greifvogel, den man öfters in landwirtschaftlich geprägten Regionen sehen kann, wie er über den Feldern herumschwebt und nach seinen Beutetieren Ausschau hält. Meistens ernährt er sich von Säugetieren, gerade während der Brutzeit, aber er frisst auch alles Mögliche wie andere Vögel, kleine Reptilien, alles was man findet, zur Not auch mal Insekten oder Aas auf Straßen. Den Rotmilan kann man ganz gut erkennen. Der hat eine sehr rötliche Färbung, teilweise einen grauen Kopf und die Schwanzfedern, die sind eingekerbt. Beziehungsweise es sieht aus, als ob da jemand so ein kleines Dreieck rausgeschnitten hat. Deutschland hat eine ganz besondere Verantwortung für den Rotmilan, weil ein Großteil der Brutpaare in Deutschland vorkommt. Teilweise geht das auch noch bis Polen rüber. Aber diese Art ist halt sehr endemisch, das heißt, die kommt nur bei uns vor, beziehungsweise in Mitteleuropa. Und darum muss man sicherstellen, dass die erhalten bleibt. Was die Schnittmenge mit dem heutigen Thema angeht, ist das recht übersichtlich. Hat beides ein bisschen mit Landwirtschaft zu tun. Ich möchte das Jahr 2020 nutzen und erstmal einen Rückblick auf die letzten 2 Jahre werfen, weil die doch recht trocken waren. Was der eine oder andere schön findet, dass es endlich mal schön warm ist und man nicht extra in den Urlaub fahren muss, kann für unsere Natur drastische Konsequenzen haben. Und gerade die letzten 2 Jahre haben das sehr deutlich gezeigt. Wir hatten schon im Frühjahr, so ab April, sehr heiße Temperaturen und extrem wenig Niederschlag, das sich teilweise bis Oktober, November gezogen hat. Erst die Wintermonate haben dann wenigstens ein bisschen Regen gebracht. Aber fangen wir ganz vorne an und machen ein bisschen Theorie zum Thema Bodenkunde. Boden ist nicht gleich Boden, je nachdem, wo man gerade in Deutschland unterwegs ist, haben wir verschiedene Böden. Das liegt einmal an den Gesteinen, die darunter liegen. So entwickeln sich auf kalkhaltigen Gesteinsböden andere Bodenzusammensetzungen, als zum Beispiel auf sauren Sandstein. Dann spielt noch eine Rolle, was für Pflanzen dort wachsen und auch wie der Boden genutzt wird. An ein paar physikalische Gegebenheiten müssen sich trotzdem alle Böden halten, gerade im Zusammenhang mit Wasser, der in diesen Dürreperioden sehr wichtig ist. Da Gestein verwittert und sich Pflanzenreste zersetzen, entsteht da so eine gewisse Wechselwirkung. Was sich dabei auch bildet, sind sogenannte Bodenporen. In diesen Bodenporen sammelt sich das Wasser. Problematisch sind die ganz feinen Bodenporen. Weil das Wasser, was da gehalten wird, das ist in der Regel nicht pflanzenverfügbar. Das heißt, das wird durch physikalische Kräfte festgehalten, kann aber von Pflanzen nicht aufgenommen werden. Wenn eine Pflanze versucht, Wasser aus dem Boden zu ziehen, kann man sich das Ganze ein bisschen wie so ein Strohhalm vorstellen. Über die Blätter verdunstet Wasser, dadurch entsteht eine Saugspannung, die das Wasser aus dem Boden zieht. Wenn wir jetzt einen trockenen Boden haben, werden als erstes immer diese Feinporen gefüllt. Und erst danach die größeren und dann zum Schluss die ganz großen. Großes Problem ist, durch den Niederschlag sind unsere Böden teilweise bis auf 2 Meter Tiefe ausgetrocknet. Beziehungsweise da ist nur noch Wasser drin, was für Pflanzen nicht verfügbar ist. Das Ganze nennt sich auch Totwasser oder permanente Welkepunkt. Wenn jetzt Wissenschaftler herausfinden wollen, wie es mit dem verfügbaren Wasser aussieht, dann machen sie Folgendes. Sie nehmen eine kleine Bodenprobe, wiegen die, erhitzen die dann für 24 Stunden, wiegen die dann hinterher nochmal und das, was an Gewicht verloren wurde, das wird dann ja, als verdunstetes Wasser berechnet und dadurch kann man sehen, wie viel Wasser pflanzenverfügbar ist. Hierzu werde ich euch auf der Facebook-Seite vom Helmholtz Institut für Umweltforschung den Dürremonitor verlinken. Da sieht man auf sehr vielen verschiedenen Karten, wie es mit dem Wasserhaushalt in Deutschland durchschnittlich aussieht, vor allem auch nach Region. Denn nicht alle Regionen in Deutschland sind gleich gesegnet mit Niederschlag. Gerade der Osten Deutschlands ist grundsätzlich ein bisschen trockener als der ganze Rest. Wenn man sich die verschiedenen Karten anguckt, wird man auch feststellen, dass in verschiedenen Tiefen gemessen wird. und dass gerade die oberen 25 cm mittlerweile wieder ausreichend mit Wasser versorgt sind, während es in den tieferen Schichten sehr, sehr traurig aussieht. Ja, dann werden wir uns jetzt mal die Konsequenzen der zwei Dürrejahre anschauen in den Bereichen Forstwirtschaft, Landwirtschaft und auch ja, für den normalen Bürger. Fangen wir mit der Forstwirtschaft an. Ich wurde jetzt schon öfters darauf angesprochen, warum die Fichten so kaputt gegangen sind, gerade hier bei uns am Rand des Sauerlandes oder auch im Harz. Das hat mehrere Gründe, wo die Trockenheit aber mit der Hauptgrund ist. Die Fichten, kann man ganz grob sagen, gehören hier erstmal nicht hin. Es ist keine standortgerechte Baumart in einigen Bereichen, die massenhaft angebaut wurden. Fichte ist halt eine Baumart, die man sehr eng pflanzen kann, die gutes Bauholz gibt, gerade nach oben wächst und auch im Vergleich zu einer Buche oder einer Eiche recht schnell wächst. Das ist der Grund, warum die angepflanzt wurden. Problematisch ist, dass die Fichte ein sogenannter Flachwurzler ist. Wer schon mal eine Fichte gesehen hat, die nach einem Sturm umgekippt ist, kann das sehr deutlich an dem sogenannten Wurzelteller sehen. Die Fichte ist also nur in der Lage, Wasser aus geringen Tiefen nach oben zu befördern und leidet deswegen bei Trockenstress mehr als andere Arten. Das liegt einmal so ein bisschen auf der eigentlichen Herkunft der Fichte, die in eher gebirgigen Regionen heimisch ist, wo es aufgrund der Höhe auch mehr Niederschlag gibt, da die Wolken abkühlen und dann abregnen. Wenn die Fichte einmal Trockenstress hat, kann sie auch kein Harz bilden, um zum Beispiel den Borkenkäfer von sich fernzuhalten bzw. seine Fraßgänge dann direkt zu verschließen. Der Borkenkäfer frisst seine Gänge ja zwischen Rinde und Holz. Dadurch kappt er so gesehen die Wasserversorgung von den Wurzeln ja zu der Baumspitze. Jetzt ist ein einzelner Käfer nicht das Problem. Das Problem sind Massenvorkommen. Begünstigt wird dies meistens dadurch, dass die Fichten in Monokulturen gepflanzt werden. Das heißt riesige Fichtenforste, wo die Käfer sich schnell verbreiten können. Anderes Problem sind die Reproduktionszahlen der Käfer. Normalerweise bei normalen Bedingungen sind das 1 bis 2 Generationen im Jahr. Während dieser Dürrezeit werden es wahrscheinlich 3 bis 4 Generationen gewesen sein. Das würde heißen, dass so aus einem Käfer 100.000 werden. Und die sind durchaus in der Lage, ganze Wälder kaputt zu machen. Man muss sich vor allem vorstellen, dass durch das Jahr 2018 schon sehr viele Käfer in den Bäumen überwintert haben und dann dementsprechend 2019 nochmal perfekte Bedingungen vorgefunden haben. Dieses massenhafte Sterben der Fichtenwälder hat auch ökonomische Konsequenzen. Durch das Überangebot an Fichtenholz gibt es nicht genug Abnehmer, der Preis fällt, sodass teilweise die Forstleute das Holz als Containerwaren nach China verschiffen, damit sie wenigstens nicht so großen Verlust machen. Das heißt, die gewinnen noch nicht mal Geld daran, sondern minimieren den Verlust durch die eigentliche Arbeit, die sie machen. Nur das Holz muss aus den Wäldern raus, damit die Fichtenkulturen, die noch am Leben sind, nicht unter zusätzlichen Druck durch übermäßige Borkenkäferbestände geraten. Die Fichte ist natürlich nicht die einzige Baumart, die unter der Trockenheit leidet. Gerade in unserer Region ist es mittlerweile so, dass sogar die Buchen leiden. Wir haben ja vorhin gehört, dass die Bodenschichten teilweise bis auf 2 Meter Tiefe ausgetrocknet sind. Und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren Konsequenzen haben, dass auch andere Baumarten tierisch unter Trockenstress geraten, weil sich diese Bodenschichten auch nicht so schnell auffüllen. Also da sind wirklich permanente Regenfälle von 2-3 Monaten nötig, mehrere hundert Liter pro Quadratmeter, bis sich das wieder aufgefüllt hat. Die Forstwirtschaft kann auf solche Probleme natürlich nicht von heute auf morgen reagieren. Bäume wachsen über Jahrzehnte. Mittlerweile ist man ja schon zumindest in den staatlichen Forsten dabei, die Fichte durch andere Baumarten zu ersetzen, was häufig zu Konflikten mit Naturschützern führt. Gerade weil dann noch fremdere Baumarten angepflanzt werden, wie zum Beispiel die Douglasie. Man muss sich aber auch immer vor Augen führen, in Deutschland wird Bauholz benötigt. Buche, Eiche und sowas ist dafür eigentlich weniger geeignet, weil das Holz an sich zu schwer ist. Und man wird wahrscheinlich nicht drum herum kommen, auch gebietsfremde Arten anzubauen, wenn man die Versorgung mit Bauholz aufrechterhalten will. Alternative wäre natürlich, dass man Holz importiert, aber ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, dann den Regenwald abzuholzen oder kanadische Wälder. Also wird man sich wohl oder übel darauf einlassen müssen. Ja, verlassen wir die Forstwirtschaft und gehen zur Landwirtschaft über. Auch die hatten in den letzten 2 Jahren sehr mit der Dürre zu kämpfen. Dazu zählen dann nicht nur geringere Erträge, sondern teilweise auch Ertragsausfall. Das liegt teilweise auch ein bisschen daran, was gepflanzt wird. Gerade Arten wie Mais und Raps, die sehr häufig angebaut werden, brauchen sehr viel Wasser. Problematisch waren auch Fruchtfolgen, gerade wenn ein Acker im Jahr mehrfach bestellt wird, weil es einfach zu wenig Wasser für die Nachfolgekulturen gab. Im Augenblick ist es ja so, dass die oberen 25 Zentimeter wieder mit Wasser genug versorgt sind. Das heißt, die erste Ernte wird auf jeden Fall auch im Jahr 2020 stattfinden. Ist halt nur die Frage, wie sich der Sommer entwickelt und ob dann auch Nachfolgesaaten und so etwas erfolgreich sind. Es gibt aber auch noch einige andere Probleme in der Landwirtschaft. Gerade Böden, die ziemlich vertrocknet sind, können im Augenblick nicht allzu viel Wasser aufnehmen. Das heißt, ein richtig trockener Boden, bei einem heftigen Niederschlag kann das ganze Wasser gar nicht aufnehmen. Es wird oberirdisch abgeleitet und dadurch Nährstoffe und dergleichen aus dem Boden ausgeschwemmt. Hier muss man jetzt sehen, wenn im Sommer gedüngt wurde, die Pflanzen aber nicht wachsen konnten und das Düngemittel aufnehmen konnte, wird das alles in das abfließende Wasser, sei es ein Bach oder ein Fluss, geschwemmt. Dadurch erhöht sich unter anderem der Nitratgehalt, was nachher nochmal eine Rolle spielen wird. Neben den Düngemitteln wird meistens auch ein ja, relativ feiner Bestandteil des Bodens mit weggeschwemmt, der für den Wasserhaushalt und auch für die Mineralverfügbarkeit der Pflanzen eine wichtige Rolle spielt. Und dieser feine Bestandteil wird sich auch nicht allzu schnell regenerieren, weil das meistens durch ja, Windeintrag gebildet wird. Wir haben also mit einer abnehmenden Bodenqualität zu rechnen. Was den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft angeht, kann davon ausgegangen werden, wenn wir solche Dürrejahre jetzt häufiger haben, dass der Anteil von Bauern, die ihre Felder bewässern, stark zunehmen wird, was zusätzlich Druck auf Grundwasserspiegel und dergleichen erhöhen wird. Ja, an der Stelle ist dann halt fragwürdig, inwiefern der Staat mit Subventionen für Ernteausfälle aufkommen soll. Klar ist es für die Bauern scheiße, wenn sie um ihre Existenz bangen müssen. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen fragwürdig, wenn dann so gesehen ja, falsche Anbaumethoden bzw. falsche Pflanzenwahl noch durch finanzielle Anreize begünstigt werden. Ja, zur Landwirtschaft gehören natürlich nicht nur Äcker und dergleichen, sondern auch die Viehzucht, die in den letzten 2 Jahren auch ziemlich zu kämpfen hatte. Gerade in dem Bereich, der viel mit Kühen zu tun hat, sei es Fleischherstellung, Milchherstellung. Die Kühe müssen auch im Winter versorgt werden. Das machen die Bauern meistens, indem sie Mähwiesen haben, wo sie dann Heu draus machen, was im Winter verfüttert wird. So eine Heuwiese wird nicht nur einmal im Jahr gemäht. Meistens wird es so gemacht, dass der Mist der Tiere auf die Fläche aufgebracht wird, sodass teilweise bis zu 6 Mahrten im Jahr möglich sind. In den letzten 2 Jahren ist es dann meistens so bei 2, 3 Mahrten geblieben, wenn man Glück hatte. Dadurch, dass dieses Heufutter gefehlt hat, musste das entweder von woanders eingekauft werden. Nur wenn überall das Problem herrscht, dass nicht genug Futter da ist, dann wären auch diese Heuballen wesentlich teurer oder müssen aus dem Ausland importiert werden. Die traurige Möglichkeit, die ein Bauer dann auch noch hat, ist, dass er dann einfach sagt, ja, dann muss ich mich von einem Teil meiner Tiere trennen. Die landen dann meistens in der Metzgerei. Das mag vielleicht die Leute freuen, die dann grillen, weil das Fleisch ein bisschen günstiger wird. Aber es ist schon ein bisschen traurig, wenn der Bauer so gesehen seinen halben Stall schlachten muss, nur damit er den Rest der Tiere über den Winter bringen kann. Ja, meistens haben wir ja sowieso nur noch Großbetriebe, wo das dann halt immer ein bisschen mehr reinhaut. Bei kleinen Betrieben oder Leute, die einfach nur ein paar Ziegen oder Schafe in ihrem Garten halten, um das Gras kurz zu halten, die haben ganz andere Probleme. Das sind meistens ländliche Gebiete, wo die Wasserversorgung über einen eigenen Brunnen stattfindet und die Tiere dann auch mit darüber versorgt werden. Nur wenn der Grundwasserspiegel absinkt, beziehungsweise der Brunnen einfach nicht tief genug ist, um genug Wasser zu bilden, dann kann das auch schon mal kleinere Existenzen komplett gefährden. Und das sind meistens dann auch Leute, die nicht die Möglichkeiten wie ein großer Betrieb haben, um irgendwelche Fördertöpfe oder dergleichen anzuzapfen. Ja, wenn wir schon mal bei diesen Kleinbauern sind, wie gesagt, die Wasserversorgung mit dem eigenen Brunnen kann in Dürrezeiten sehr problematisch werden. Sieht es bei den Stadtbewohnern eher besser aus? Die sind es gewohnt, dass das Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Nur langfristig gesehen kann das auch sehr problematisch werden. Ich werde über eine Talsperre versorgt, die auch mittlerweile wieder voll bis oben hin ist. Die meisten Regionen werden aber über das Grundwasser versorgt. Sollte das auch immer weiter absinken und sich nicht genug regenerieren können, weil im Sommer einfach die Niederschläge fehlen, kann es dann wirklich mal passieren, dass Wasser gespart werden muss. Das heißt, man muss sich selbst ein bisschen einschränken. Vielleicht nicht jeden Tag den Swimmingpool voll machen, falls jemand überhaupt einen Swimmingpool hat. In einigen Regionen Deutschlands war es im letzten Jahr wirklich so, dass die Bürger aufgefordert wurden, ein bisschen Wasser einzusparen. Eigentlich ist genug Wasser vorhanden gewesen. Das Problem ist, wie vorhin angesprochen, wenn der Nitratgehalt im Wasser viel zu hoch ist. Und gerade durch diese Düngung und die Einschwemmung bzw. das Durchsickern ins Grundwasser kann das echt problematisch werden, weil unsere Wasserwerke darauf nicht ausgelegt sind, Nitrat herauszufiltern. Die EU hat sowieso schon ein Verfahren gegen Deutschland eingeleitet, weil unsere Gewässer in der Regel zu viel Nitrat enthalten. Ja, Stefan aus der Zukunft hat jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Das ist sogar schon das zweite Verfahren, was die EU gegen Deutschland initiiert hat und wo Deutschland aufgefordert wird, seine Düngeverordnung zu überarbeiten, damit der Nitratgehalt sinkt. Das ist nicht nur für uns Menschen wichtig, damit unsere Wasserversorgung gesichert ist, sondern auch für diese ganzen Kleinstlebewesen im Wasser, zum Beispiel Libellenlarven, Köcherfliegen und dergleichen, dass die einen vernünftigen Lebensraum haben. Ja, dann kommen wir jetzt zur abschließenden Frage. Sind denn diese beiden Dürrejahre ein Zeichen des Klimawandels? Und das kann man ganz eindeutig mit einem Jein beantworten. Man darf von Einzelvorfällen nie immer auf das ganze Klima schließen. Auf der anderen Seite hat sich der Jetstream, also diese Wolkenautobahn, in den letzten Jahren aufgrund der Erwärmung des Nordpols sehr abgeschwächt. Das heißt, bei uns kommt nicht mehr so viel Regen an wie früher und die Chance, dass eine Dürre stattfindet, ist mittlerweile 5-mal so hoch als im Jahr 1900. Das wäre Klimawandel. Also man muss da immer so ein bisschen differenzieren zwischen das Wetter in einem Jahr und den Gesamtablauf über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ja, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Noch ein bisschen Hausmeisterei. Im Augenblick hat die Folge noch kein Comic. Das ist so ein bisschen meine Schuld, weil ich nicht früh genug Bescheid gesagt habe. Wird wahrscheinlich nochmal nachgereicht werden. Dann möchte ich mich wie immer bei Naturkundemuseum in Berlin bedanken für die Aufnahmen des Rotmilans und diesmal auch beim Helmholtz-Institut für Umweltforschung, die wirklich eine super Internetseite zum Thema Dürre auf die Beine gestellt haben, und das Umweltbundesamt. Beide Seiten werde ich euch auf der Facebook-Seite verlinken. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, bis die neue Folge erschienen ist. Also Weihnachten hatte ich theoretisch genug Zeit, praktisch dann eher doch nicht. Ein Interview, was ich im November aufnehmen wollte, hat leider nicht geklappt, weil da der Zeitplan ein bisschen durcheinander gekommen ist. Ich hoffe, dass ich den Rasmus dann trotzdem demnächst irgendwann mal vor das Mikro zerren kann. Dann schulde ich euch aus der letzten Folge noch eine Empfehlung. Da würde ich dann gerne Resonator von Holger Klein nehmen, wo Interviews zu wissenschaftlichen Themen geführt werden, und auch den Podcast Raumzeit von Tim Pritlove, der sich mit allem, was mit den Sternen und Planeten zu tun hat, beschäftigt wird. So, das soll es dann jetzt wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.